So, herzlich willkommen. Das müsste jetzt das 10. Segelradio sein. Ich spreche heute mit Elke und Werner Stumpe. Die sitzen in Deutschland. Ich sitze in Florida und wir werden reden über Tonga. Wer jetzt eine Weltkarte braucht, das ist keine Schande. Das geht ein bisschen hin und her. Erstmal ein herzliches Hallo an euch beide. Und
ja, guten Tag.
Und warum reden wir miteinander? Ich habe mir überlegt, diesmal im Segelradio nicht wirklich das Thema auf eine jetzt aktuelle Fahrt zu lenken, sondern es geht um eine Segelreise, die schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt, aber die zu einem recht außergewöhnlichen Leben geführt hat. Vielleicht fangen wir mal einfach damit an. Ich weiß nicht, wer von euch beiden jetzt starten will. So ein bisschen, wie eigentlich so die Idee gekommen ist, aus Deutschland wegzusegeln. Und vor allen Dingen, wann war das?
Gut, ich gebe dann vielleicht mal einen kurzen Abriss. Also mein Name wurde ja schon genannt. Ich heiße Werner und bin 1938 geboren. Und in Reda, einem kleinen Ort am Ufer der Ems. Und dort habe ich in der Ems, die damals noch sauber war, schwimmen gelernt und meine ersten Erfahrungen auf dem Wasser gemacht mit selbstgebauten Flößen und so weiter und so weiter. Und das ging dann weiter, dass ich irgendwann mal zum Segeln kam. Ich war da so Anfang 20 und jedem Norddeutschen ist der Dümmer See bekannt. Ein Teich, der bauchnabeltief ist und auf dem habe ich meine ersten Segelerfahrungen gemacht. Und das hat sich dann ausgeweitet, bis ich meine erste Jolle hatte, mein erstes Boot gebaut habe. Und das ging dann, bis wir so weit waren, dass wir in Tonga gelandet sind. Ja, irgendwann habe ich als Junge, wie viele andere, diese Bücher gelesen, Schatzinsel und so weiter und so weiter und Robinson Crusoe. Und irgendwo war in mir also eine Infektion. Also ich habe mich nach der weiten Welt gesehnt und so weiter und so weiter. Dann kam natürlich die Jahre der Berufsausbildung und so weiter. Da war nicht viel zu machen. Und weil über einen weiten zweiten Bildungsweg weiterzukommen, ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Aber irgendwann war es dann eben eines Tages so weit, dass ich dann auf dem Dümmersee meine ersten Segelerfahrungen machte. 4 Wochen später hatte ich die erste eigene Jolle. Und dann ging meine Ehe nicht so ganz so gut. Und das hing zum Teil auch mit den Segeln zusammen. Ich hatte ein 7,50 Meter Trailerboot gebaut. Und mit diesem Trailerboot segelte ich dann auf dem Mittelmeer, auf der Adria und so weiter. Und das gab dann so etwas Probleme. Für mich war das eine ganz tolle Sache. War es eigentlich der Traum für meine damalige Frau, manchmal der Albtraum, mit 3 Kindern und Hund von Elba nach Korsika rüber und dann nach Sardinien und wieder zurück. Und irgendwann hatte sich meine damalige Frau dann emanzipiert. Und das war für mich der Zeitpunkt, andere Gedanken zu haben, das heißt, an die ganz, ganz große Fahrt zu denken. Das führte dann dazu, dass ich mir einen Stahlrumpf bei Fels bestellt hatte. Den habe ich dann ausgebaut. Und während des Ausbauens hatte ich Elke dann kennengelernt und dann begann unser gemeinsamer Weg. Und da kann Elke dann jetzt vielleicht selber mal ein bisschen zu sagen.
War es eigentlich von vornherein geplant, nur in die Südsee zu segeln oder wolltet ihr eigentlich um die Welt segeln?
Nein, das war am Anfang überhaupt nicht viel geplant. Ich wollte jetzt gerade schnell an dem anknüpfen, was Werner gesagt hat. Also ich habe meine Segelscheine auf dem Bodensee gemacht, inklusive Bodenseepatent, und habe dann Werner kennengelernt, als er beim Ausbau war. Und uns war klar, wir wollten weg. Aber es war eigentlich noch nicht klar, was genau. Wir haben gesagt, wir wollen mal über den Teich, über den Atlantik und dann sehen wir weiter. Und gut, dann haben wir auch weiter gesehen.
Okay. Das heißt, der Entschluss war eigentlich mehr oder weniger nur so, ja, wir fahren jetzt mal los und dann gucken wir, was kommt.
So ähnlich, ja. Also schon mit der Hoffnung, dass es weitergeht, aber es war noch alles offen.
Okay. Und dann seid ihr, wo seid ihr losgefahren?
Wir sind in Bremen, das heißt in Münster ins Wasser, sind bis Bremen motort, haben da den Mast bekommen und sind von Bremerhaven dann relativ schnell losgefahren, erstmal ins Mittelmeer. Das war 86.
Aha. Und habt dann eine Zeit lang im Mittelmeer verbracht oder seid ihr dann relativ auch gleich weiter Richtung?
Nein, wir waren eine Zeit lang im Mittelmeer und wir hatten uns schon in Deutschland angemeldet zum allerersten Ark Race. Das war ja damals 86 und war auch alles noch umsonst und dachten, wir wollten da mitsingen. Erst wollten noch ein paar andere Leute mit und dann haben wir uns entschlossen, das alleine zu machen. Das hieß also, dass wir bis, ich glaube, 25. November dann in Las Palmas auf den Kanaren sein mussten. Und bis dahin haben wir uns eben im Mittelmeer aufgehalten, sind da ein bisschen rumgesegelt, haben erstmal alles ausprobiert, das Schiff war ja nagelneu und sind dann nach Las Palmas im Oktober.
Ah, ihr seid beim allerersten ARC mitgefahren?
Richtig.
Das stelle ich mir jetzt, also das ist jetzt für jemanden wie mich, der jetzt das allererste ARC, sag ich mal, als ein historisches Ereignis irgendwo kennengelernt hat. Heute ist das ziemlich kommerzialisiert, ziemlich groß. Wie war das damals?
Jo, es war groß. Also es waren sehr viele Yachten dabei. Ja. Es waren 208. Das ist ja damals gleich ins Guinness Buch der Rekorde gekommen. War aber noch also sehr, sehr... Also alles sehr freundschaftlich, alles sehr offen, alles sehr persönlich. Man ist mit den ganzen Leuten ganz toll in Kontakt gekommen. Und auch als wir dann drüben waren, also die ganzen Yachten haben in der Karibik noch ihren Arkstander gefahren. Und es war also ganz toll, auch mit den Hilfen untereinander. Und fast schon also wie ein bisschen so TO, also TO-Stander oben drüber, Arkstander drunter. So sind wir dann also gestartet.
Toll. Ganz kurz, wo wir gerade von der ARC sprechen. Der Jimmy Connell hat ja jetzt ein paar neue Ideen aufgebracht mit seiner Blue Water Odyssey, glaube ich, heißt einer davon. Wäre sowas für euch nochmal eine Idee, nochmal sowas mitzumachen?
Eigentlich weniger, da wir ja kein Segelboot mehr haben. Ach so. Und damit würde das schon ausfallen. Okay. Und auch, wie du sagst, es ist uns eigentlich mittlerweile zu sehr kommerzialisiert, die ganze Geschichte.
Okay. Wie ging's weiter in der Karibik?
Jo, wie ging's weiter? Sehr gut. Wir sind die Karibik rauf und runter gesegelt und haben uns gut verstanden und haben beschlossen, dann eben weiterzumachen.
Aha. Durch den Panama-Kanal und dann Richtung...
Ja, für uns ging es dann erstmal weiter, wie Elke schon sagte, die ganze Karibik rauf und runter. War ja für uns auch sehr interessant und durch die vielen Kontakte, die wir durch den durch das ARC-Race da hatten, haben wir immer wieder Leute getroffen und haben dann beschlossen, naja, was sollen wir jetzt gleich schon durch den Panama? Wir segeln jetzt erstmal an die Ostküste USA. Und das ging dann über die Bahamas und so weiter. Und wir sind dann, was du ja auch sehr gut kennst, in Charleston, North Carolina, sind wir gelandet. Mhm. Und sind dann im Intracoastal Waterway weitergesegelt bis nach Wilmington, North Carolina. Und da haben wir uns gedacht, also jetzt möchten wir doch gerne mal ein bisschen von den USA sehen, mit der Konsequenz, dass wir uns ein Wohnmobil gekauft haben und von North Carolina, North Carolina, durch die ganze USA getourt sind, über New York, Washington und so weiter, um die großen Seen herum, zur Westküste nach Kalifornien, die ganze Küste runter auf der berühmten Route 1 bis San Francisco und von da aus dann wieder durch, zwischendurch natürlich alle großen Nationalparks mitgenommen und so und dann wieder durch den Süden der USA zur Ostküste. Da haben wir das Wohnmobil dann wieder verkauft und haben uns dann im Dezember wieder mit dem Boot auf den Weg gemacht und sind zurückgesegelt in die Karibik. Und nun ist es im Dezember ja im Nordatlantik nicht immer gerade ruhig und wir haben dann einen Sturm erwischt, der 3 Tage oder fast 3 Tage mit 60 Knoten durchstand. Wir hatten Wellen bis, naja, ich sag mal 10 Meter plus. Und das war für uns der erste große Sturm, den wir erlebt hatten. Und der ist nicht so ganz ohne Schäden an uns vorbeigegangen. Der Baum ist einmal aus den Schoten gerauscht, gegen die Wanden geknallt, war verbogen. Aber wir konnten noch alles benutzen. Wir haben über einen Auspuff Wasser in den Motor gekriegt. Der Motor saß fest und wir konnten dann ohne Motor wieder in die Karibik segeln und hatten da die Gelegenheit, den Motor zu reparieren. Aber aus dieser Reparatur ist nicht viel geworden. Wir mussten später den Motor austauschen. Aber da kann Elke jetzt vielleicht mal weitererzählen.
Ganz kurz, wo ihr von dem Sturm gesprochen habt, kann ich da kurz anhaken darf. 60 Knoten hast du gesagt. Was macht man da? Was macht ihr? Was habt ihr gemacht, um da 3 Tage? Ich meine, muss man sich vorstellen, das sind 3 Tage, die man quasi in einer Waschtrommel verbringt.
Ja, es ging ziemlich langsam los mit dem Wind. Wir segelten unter Vollzeug, mussten immer mehr reffen, immer mehr weiter runterreffen. Und das Glück war, dass der Wind fast die ganze Zeit aus der gleichen Richtung durchgestanden ist. Es bauten sich Wellen auf, die immer höher wurden, aber ziemlich glatt waren. Und wir hatten also mit so einem Sturm noch keinerlei Erfahrung. Und es war nur so, wir haben versucht, aktiv zu segeln. Wir haben uns nicht treiben lassen, das war uns zu riskant. Wir endeten dabei mit einer 10 Quadratmeter Sturmfock und das Großsegel runtergerefft, also bis zur letzten Stufe. Und dann konnten wir mit der Windfahnensteuerung so segeln, dass das Boot die Wellen also so bildschön nahm, wie es kein Mann am Ruder hätte besser machen können. Und das hat zwar eine ganze Weile gedauert, bis wir diesen Trick raus hatten, bis wir das beherrschten, aber wir sind aktiv gesegelt und zum Glück in die richtige Richtung.
Okay, das ist gut. Und dann wurde es irgendwann glücklicherweise wieder weniger.
Genau, der Wind ging dann irgendwann wieder runter, aber es war so, dass wir in dieser Zeit weder etwas kochen konnten, noch überhaupt vernünftig essen oder sowas. Also eine Trinkflasche, die kriegte man nur mit Mühe an den Mund. Es war so rau, man konnte sich in der Koje verkeilen und schlief dann Schlaf der Erschöpfung, aber mehr war einfach nicht drin.
Ich habe das ja auch so ein bisschen abgekriegt. Ich habe mich dann einfach auf den Salonboden zwischen die Kojen gelegt. Das war irgendwie besser als in der Koje eingekeilt.
So ähnlich.
Ja. Aber
Ja
dann
gut.
ging's wieder in die schöne Karibik.
Wir kamen wieder in die Karibik, passend zum zweiten A-Kreis, haben viele Freunde wieder getroffen und hatten dann natürlich Probleme mit diesem Motor, mit unserem kaputten. Das war also ein alter Mercedes, den ich seinerzeit geschenkt gekriegt hatte. Und wir haben es dann auch noch bis Panama geschafft, nachdem wir viel an der südamerikanischen Küste, Venezuela und so weiter rumgesegelt sind und dort viel erlebt haben. Aber in Panama war es dann damals so, dass unter der Regierung von Noriega und dem militärischen Auseinandersetzungen, also da nichts mehr ging. Für uns blieb dann nur noch eines, Segel setzen und nach USA. Und dann sind wir mit unserem kaputten Motor nach Florida gesegelt und sind in Florida eingelaufen mit einer Straßenkarte, weil wir keine Seekarte hatten. Wir haben es aber irgendwie an Land geschafft und fanden dann eine Werft, wo wir das Boot rausnehmen konnten und einen neuen Motor einbauen konnten. Und dann, weil wir ja nun in USA waren und weil nun auch der Hurrikanzeit eingesetzt hatte, sind wir noch mal ein halbes Jahr in Florida geblieben, bis wir dann mit der endenden Hurrikansaison weitergesegelt sind nach Mexiko.
Okay, rüber nach Mexiko. Das ist ja ungefähr genau das, was ich jetzt auch vorhab. Mexiko und dann wahrscheinlich runter durch die Yucatan-Kanal.
Yes.
Letztlich dann zum Panama-Kanal hin.
Richtig, richtig.
Ja,
Guatemala, Rio Dulce, die ganzen Geschichten.
Habt ihr gute Tipps für mich? Ich bin da ja gerade auf dem Weg.
Jo, also wie gesagt, Rio Dulce sollte man nicht verpassen in Guatemala. Wir haben allerdings jetzt über Venezuela Schlechtes gehört. Da ist vielleicht nicht mehr ganz so doll. Margarita waren wir, das war damals noch okay, aber kann heute auch gefährlich werden.
Ja, das ist so ein Thema, wo man immer sehr aufpassen muss. Das ist auch interessanterweise sehr häufig so ist, dass Sachen, die früher dann als sehr gute Ziele irgendwo beschrieben werden, heute ganz ja teilweise riskant sind und umgekehrt, wo man früher gesagt hat, auf keinen Fall, da kann man heute bedenkenlos hinfahren. Das wandelt sich immer innerhalb von ein paar Jahren, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, man sollte sich schon die aktuellen Informationen besorgen, wo man im Moment sich aufhalten kann.
Ja. Wo findet man solche Informationen? Habt ihr dann?
Jo, im TO, ja. Im TO-Heft, in online im TO sind sehr gute Informationen auf dem Forum und so.
TO, muss man jetzt vielleicht ganz kurz dazwischen sagen, ist die Kurzform vom Transocean für die jetzt nicht so, die jetzt hier zuhören und nicht so ganz im aktiven Weltumseglergeschehen stecken. Der Transocean ist so, ja, kann man so mit dem Beinamen Deutschlands Weltumseglerverein beschreiben.
Jo, und, ja. Und dann auch auf anderen internationalen Internetseiten. Ich denke, man gibt einfach ein, wo man hin möchte, was man vorhat und schaut mal auf dem Internet unter diversen Suchmaschinen.
Okay, gut, dann. Aber zum TO kommen wir später auch nochmal wieder dazu. Ihr seid durch den Panama-Kanal dann gefahren?
Nein, wir waren dann Guatemala, ja, sind runter bis Panama-Kanal, St. Blas-Inseln und sind dann, das heißt, da waren wir ja schon vorher mal und sind dann 89 durch den Panama-Kanal in den Pazifik.
89.
Ja. Nach einem Besuch bei in Contadora bei Günther, der vielen ein Begriff sein könnte, der lange Jahre die Segler betreut hat auf dem Amateurfunkradio, das jetzt leider nicht mehr tut. Damals waren auch noch Dieter und Gerda auf den San Perlas-Inseln. Das ist auch nicht mehr der Fall. Ja. Die haben sich da auch so niedergelassen. Und ja gut, und dann eben Start in den Pazifik, erstmal Galapagos und Marquesas, Tuamotus, Tahiti.
Okay, das klingt jetzt so nach eins nach dem anderen einfach abgesegelt.
Jo, mit vielen Erlebnissen natürlich.
Ja, nee, ich meine jetzt aber so zeitlich.
Jo, klar, ich meine, wenn man durch den Kanal ist, auf den Galapagos durfte man sich damals nur 3 Tage aufhalten. Das heißt, wir haben es 2x3 Tage geschafft, aber Zahn wir hatten. Und dann Marquesas, man musste ja in einem gewissen Zeitrahmen dann nach Tahiti zum richtig einklarieren. Da waren wir, ich weiß gar nicht mehr, wir waren also insgesamt 6 Monate in Französisch-Polynesien 1989.
Und dann hat es euch irgendwann irgendwie Richtung Tonga verschlagen?
Nein. Okay. Wir sind dann am Ende der Saison in Französisch-Polynesien, in Bora Bora, mussten nur noch auf ein Ersatzteil warten und wollten dann eigentlich erst nach Neuseeland und sind dann falsch abgebogen. Statt links sind wir rechts abgebogen und sind über Palmyra, das liegt also knapp über dem Äquator, eine damals unbewohnte Insel, nach Hawaii gesegelt.
Okay, also wieder zurück in die USA sozusagen.
Sozusagen, ja. Und in Hawaii haben uns so viele von Alaska vorgeschwärmt und dann sind wir dann im Juni, Juli nach Alaska hochgesegelt, nach Südost-Alaska und haben dort die Sommersaison verbracht. Also ganz, ganz toll, können wir jedem empfehlen, war also ein Highlight unserer Reise. Und
wo
sind
seid ihr
dann
hingefahren?
Südost-Alaska, das Sitka. Ist Sitka, Juneau, diese Ecke.
Okay.
Also nicht oben nach Kodiak oder so. Das ist also nur dieser kleine Anhang, Panhandle nennen sie es, ja. Am Festland noch. Und die Glacier Bay ist dort.
Ja.
Wo die ganzen Gletscherkalben und so, also eine ganz, ganz tolle Gegend. Und wow. Ich meine, mit Segeln ist nicht viel, aber es ist also fantastisch, was die Natur und die Tiere und alles anbelangt.
Warum ist nicht viel mit Segeln?
Weil man meistens in Kanälen unterwegs ist und dann der Wind entweder von vorne oder von hinten kommt.
Okay.
Und viel Tidenhub ist da, also auch 5-6 Meter.
Mhm.
Wow. Ich möchte da jetzt kurz noch mal was einschieben.
Ja.
Und zwar hängt das also mit der Situation zusammen, die wir damals hatten, in den späten 80er Jahren. Wir sind so losgesegelt, also ohne GPS, das gab es damals noch nicht. Es gab zwar einen Satnav, aber ich hatte im Sportsee und Sporthochsee meine ganze Ausbildung gemacht am Sextanten und so weiter. Und wir haben also sehr viel mit dem Sextanten navigiert. Und was ich dazu sagen möchte, der Weg von Hawaii nach Alaska war in der ersten Zeit natürlich im tropischen Bereich, segelte man in der Badehose und kam dann also in der dicken Jacke und warmen Hose und Stiefeln in Alaska an. Aber das war weiter nicht so schlimm. Wir hatten also in den letzten fast 2 Wochen kaum jemals ein Stückchen blauen Himmel gesehen. Das heißt, kein Stern, keine Sonne. Und da war mit astronomischer Navigation überhaupt nichts drin. Mhm. Und die Küste von Alaska ist gespickt mit Inseln und Riffen und engen Durchfahrten und so weiter. Und ein Anlanden war elektronische Navigation, also hoch risikoreich. Und wir waren froh, dass wir damals den Satnav hatten, nicht nur auf den Sextanten angewiesen waren. Auf diese Art und Weise hatten wir eine relativ sichere Landung. Heute ist das eine Selbstverständlichkeit, weil jeder mit seinem GPS und seinem Reserve-GPS und so weiter navigiert und überall und jederzeit eine sichere Landung haben kann. Ja. Aber das war uns noch nicht gegeben.
Ja. Ich muss sagen, ich habe manchmal das Gefühl, dass es heute schon fast ein bisschen in die andere Richtung ausschlägt, dass es wieder gefährlich wird, weil ich immer häufiger erlebe, dass also Leute, ich sag mal, durch Riffpassagen mit einem GPS durchnavigieren und dabei vergessen, mal ins Wasser zu gucken, ob die Steine auch wirklich da sind, wo sie in der Karte angemalt waren. Aber das stimmt natürlich. Das ist damals eine ganz, ganz andere Herausforderung gewesen, überhaupt auch über lange Strecken da ein Ziel anzusteuern. Das ist. Ich hatte mal mich mit einem Engländer unterhalten, der hatte so ein schönes Zitat dazu. Der sagte, als ich das erste Mal über den Atlantik gefahren bin, da war ich froh, wenn ich auf der anderen Seite plus minus 200 Meilen angekommen bin.
Richtig.
Und heute weiß ich auf 3 Meter genau, wo der Bug und wo das Heck von meinem Schiff ist.
Naja, das führt natürlich dazu, dass manche sehr, sehr leichtsinnig segeln, was du ja auch schon angesprochen hast, und lossegeln ohne die nötige Seemannschaft. Wir erleben es manchmal, dass Leute nicht mehr in der Lage sind, einen ordentlichen Palstep zu machen. Das ist die andere Seite heute.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Im Sommer in Alaska, wie ist der Sommer in Alaska? Ich meine, man denkt erstmal an extrem kalt, aber wahrscheinlich ist es im Sommer so ähnlich wie in Finnland. Wenn ich hier in der Gegend davon erzählt, dass ich mal nach Finnland gesegelt bin, dann gucken mich auch immer alle mit großen Augen an, weil die denken, da liegt das ganze Jahr Schnee.
Nein, also Sommer in Alaska, zumindest der Sommer, den wir hatten, war bis dahin der wärmste Sommer, seit sie Aufzeichnungen gemacht haben. Ich meine, Glück muss der Mensch haben. Ah, okay. Aber ich meine, wenn man neben dem Gletscher ankert, dann geht es natürlich schon so auf 10 Grad plus runter oder so. Hm. Aber es lässt sich aushalten. Ich war auch ein oder zweimal im Wasser, allerdings nicht sehr lange.
Okay.
Aber wie gesagt, sonst das Wetter war meistens schön. Es gab natürlich auch mal nebelverhangene Tage und Regen oder so, aber das war eigentlich nicht so viel der Fall und wir konnten auch sehr schöne Wanderungen machen. Wir haben den Chilkoot Trail gemacht, das geht rein bis in die Berge über bis nach Kanada rein, der Trail, den die alten Goldgräber damals gemacht haben, darüber zu kommen. Und da muss man also richtig mit Zelt und großem Gepäck los, weil man alles rein und wieder raustragen muss und die Bären einem dann noch auf den Fersen sitzen. War aber auch sehr, sehr schön. Und wie gesagt, das Seeleben, also wir konnten Lachse angeln und Heilbutt und Krabben und alles Mögliche. Also einfach toll. Und die Menschen sind auch ganz toll da oben.
Das wollte ich gerade fragen, wie ist das mit wie einsam ist das da?
Ach, ja, manche Ecken sind natürlich einsam, da man kommt von Land, wo man mit dem Boot hinkommt, von Land nirgends richtig dran. Ja. Es gibt, selbst nach Juneau kommt man nur mit dem Boot oder mit dem Flieger. Es gibt keine Straßenanbindung zu den meisten Orten dort, also von Land aus. Und von daher lässt sich alles mit Boot oder Flugzeug erledigen. Also das sind schon Ecken, die sind sehr, sehr einsam. Und dann natürlich, wenn man wieder in so ein kleines Dorf kommt oder in eine kleine Stadt, dann hat man auch, wenn man das möchte, schnell Anschluss zu den Leuten. Ich meine, wir haben in Amerika sowieso, wir waren ja, wie gesagt, auch im Wohnspiel unterwegs und wir haben eigentlich zu 99% sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht damals mit den Amerikanern und wie wir mit denen ausgekommen sind und wie hilfsbereit sie waren.
Das kann ich auch 20 Jahre später heute noch, nee, fast 30 Jahre später heute noch ohne weiteres so unterschreiben. Das ist mir hier auch begegnet, dass ich also von den Leuten her eine extreme Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit erfahren habe, die ich teilweise wirklich fast mich ein bisschen sprachlos gemacht haben.
Richtig, genau so haben wir das auch gesehen und wir sind mit vielen der Leute, die wir getroffen haben damals, immer noch in Kontakt, haben die auch später zum Teil nochmal besucht und so. Und das, also wenn man manchmal sagt, die seien so also oberflächlich und sagen, ja komm mal mich besuchen, meinen das aber nicht so. So haben wir das nicht gesehen. Wenn wir sie dann besucht haben, dann war das auch jedes Mal richtig toll.
Ja, genau. Ja, kenne ich auch so. Aber jetzt geht's langsam Richtung Tonga, richtig?
Jetzt geht's erstmal die US-Westküste runter.
Ja.
Ganz so schnell geht's nicht. Wir haben ja immer noch
das toll.
89, dann 90. Wir waren dann oben in Vancouver, haben das Boot da liegen lassen und sind 1990 das erste Mal nach Hause geflogen. Haben dann auch geheiratet, weil nach 30.000 Seemeilen und 4,5 Jahren war dann doch klar, dass wir das noch eine Weile machen wollten und dass wir uns auch zusammengerauft hatten. Sind dann im Frühjahr wieder gekommen und sind dann die US-Westküste runtergesegelt, über viele, viele Stops, haben auch noch Landausflüge gemacht bis Acapulco, bis Mexiko und sind von dort aus dann wieder in den Pazifik gestartet und wieder nach Französisch-Polynesien 6 Monate lang. Und dann sind wir richtig abgebogen und sind dann nach links runter nach Cook Island und Tonga, Cook Island und Neuseeland gefahren.
Okay, war also erstmal nochmal in Neuseeland.
Richtig, das war dann 92, waren wir das erste Mal in Neuseeland und waren dann anderthalb Jahre dort, beziehungsweise waren auch eine Weile wieder in Deutschland auf Heimaturlaub. Und 1994 sind wir von Neuseeland gestartet und wollten eigentlich, das war so ein bisschen der Plan, uns irgendwo eine Insel ausgucken und über den Äquator für die nächste Hurrikanzeit gehen in die Marshallinseln, hatten uns dafür auch so ein bisschen ausgerüstet, da einfach mal auf so einer unbewohnten Insel eine Zeit lang zu leben. Und sind dann 94, der erste Anlaufpunkt war dann Tonga von Neuseeland aus. Wir waren in Neuseeland im Übrigen in Tauranga, das ist südlich von Auckland, in der Bay of Plenty, auch ein kleiner Geheimtipp von uns. Und sind dann in Tonga angekommen, waren dann in Tonga und und sind dann so ein bisschen da hängen geblieben.
Ein bisschen hängen geblieben heißt, ihr habt euch da wahrscheinlich erstmal mit dem Boot niedergelassen.
Ja, wir sind mit Leuten ins Gespräch gekommen, auch andere Deutsche, die da waren, und haben dann uns bereit erklärt, bei einem Projekt mitzumachen. Da wir auch gesehen haben, dass wir vielleicht doch mal ein kleines Päuschen vom Segeln haben möchten. Und na, es ist eine recht lange Geschichte, die ich jetzt hier nicht ausbreiten will, war auch nicht immer ganz erfreulich. Mhm. Aber sind in dieser Hinsicht haben wir dann 1995 ein Grundstück in der Wawau-Gruppe in Tonga, also in der nördlichen Gruppe, gepachtet. Und das war so der Startschuss dazu, dass wir eben ein Bein an Land hatten, aber immer noch weiter gesegelt sind. Wir sind dann von dort aus nach Samoa, nach Fidschi, nach Neukaledonien und immer wieder runter nach Neuseeland. Also wir waren insgesamt 6 Mal in Neuseeland. Also haben die Strecke 12 Mal gemacht und waren ein paar Mal dann in Fidschi und Samoa und so weiter. Also das war so ein halbes Bein an Land. Und wir sind dann 2007 mit dem Schiff nach Australien gesegelt und haben es dann in Australien 2008 verkauft, also unsere Segeljacht, die 12 Meter Segeljacht, die Felsjacht, die Antaya. Und seither haben wir also nur ein kleineres Motorboot, was wir von Neuseeland nach Tonga auf dem Frachter gebracht haben. Und deswegen auch nicht mehr die großen Reisen, die wir früher gemacht haben.
Okay. Aber das ist ja, ich sag mal, nicht so, dass ihr nicht vorher ein bisschen was gesehen habt.
Nein, also wir haben 22 Jahre im Prinzip auf dem Boot gewohnt. Ein paar Tage dann auch noch an Land dazwischendurch, so hin und her. Aber hauptsächlich eben dann gesegelt und ist die Welt beguckt.
Und seitdem lebt ihr jetzt auf Tonga?
Seitdem leben wir auf Tonga in der Wawau-Gruppe und haben das Grundstück eben immer weiter ausgebaut, mit einer kleinen Hütte angefangen und haben jetzt in den letzten Jahren ein komfortables Haus gebaut.
Darf man fragen, was ihr da macht? Also ich meine, wie ist so der Alltag auf so einer Insel? Wenn man jetzt mit einem Boot kommt, dann ist es immer so, man hat so seine, also ich sag mal, sein Bootsgeschäft. Ne? Also man hat seinen Ankerplatz, man hat immer irgendwas am Boot zu tun, man macht dann mal ein paar Landausflüge. Ich glaube, wenn man sich dann so ein bisschen richtig niederlässt, dann ändert sich das wahrscheinlich ziemlich schnell gewaltig.
Muss ja auch immer fangen. Wenn ich mich da jetzt nochmal reinhänge. Ja. Also manche Leute denken, also wir leben da nur Südsee, was wir natürlich auch tun. Und jeder, der zu uns kommt, der sagt, mein Gott, was habt ihr hier für ein Paradies? Aber so ein Paradies, das entsteht ja nicht von alleine. Das muss man sich schaffen. Wir sind auf die Insel gekommen. Da war an unserem Platz, das heißt auf der ganzen Insel, wohnte sonst niemand. Mhm. Es war nur Urwald, nur Busch. Und man musste erstmal mit der Kettensäge dabei und mit Feuer und ein bisschen Luft schaffen, dass man Platz hatte. Und wie Elke schon angedeutet hatte, wir sind angefangen mit einem Zelt über eine Hütte bis zu einem komfortablen Haus. Aber das war ein sehr, sehr langer Weg. Und hinzu hatten wir ja in den ersten Jahren immer noch die Segeljacht, die mit allen Konsequenten gepflegt werden musste, immer mal wieder nach Neuseeland, das Boot aus dem Wasser und der Wasseranstrich und so weiter und so weiter. Und da waren wir voll beschäftigt. Zwischendurch haben wir unser Grundstück ausgebaut, indem wir Fruchtbäume gepflanzt haben, kleine Bananenplantage angelegt und so weiter, alles, was man da macht und zum Überleben braucht, um möglichst autark und unabhängig zu sein. Mhm. Hinzu kam natürlich die Pflege der ganzen technischen Geräte. Also man hat die Außenbordmotor, man hat den Bootsmotor, man hat Kettensäge und Rasenmäher und was alles dazugehört. Die ganzen Geräte müssen gepflegt werden. Man hat da nichts an Hilfe, auch von Seiten der Einheimischen, höchstens im Garten. Aber technisch sind die Leute also, ich will nicht sagen unbegabt, aber sie haben einfach nichts gelernt, sodass man alles selber machen muss. Mhm. Und da bleibt dann manchmal am Tage gar nicht mehr viel Zeit für dieses Südseeleben. Man hat einfach viel Arbeit. Mhm.
Du hattest gesagt, ihr macht das so als, ich sag jetzt mal, so ein bisschen so auch mit der Idee, autark sein zu wollen, Selbstversorger. Das wirft mir jetzt gerade auch so ein bisschen die Frage auf, das heißt, ihr lebt von eurem Grundstück da, oder?
Teilweise. Ich meine, Mehl und Reis und Nudeln und so weiter machen wir nicht selber, das kaufen wir in den Geschäften ein. Alle Grundnahrungsmittel, aber alles, was an Obst und Gemüse ist, haben wir doch weitgehend selbst. Und bei uns ist es so, vom Klima, durch das Klima bedingt, immer ist irgendetwas reif an Früchten, ob das Mangos sind, ob das Ananas sind. Bananen gibt es das ganze Jahr, Papayas gibt es das ganze Jahr, Kokosnüsse auch und vieles andere. Manche Früchte sind Saisonfrüchte wie Avocados und Mangos und Ananas. Aber die kommen zu verschiedenen Jahreszeiten und es ist immer etwas da. Hinzu kommen also Tomaten und Paprika und Gurken und Bohnen und was es sonst noch an Gemüse gibt, was einjährige Sachen sind. Ja. Die wachsen bei uns auch recht gut. Aber Fleisch, also selber Tiere haben wir nicht. Das liegt einfach daran, weil wir zu oft unterwegs sind und die Insel zu oft verlassen und Tiere brauchen eben Pflege. Ja. Darum können wir leider nicht mal einen Hund halten. Ja. Eine Katze, die kann sich selbst versorgen. Die haben wir natürlich. Und sonst ist mit Tieren bei uns natürlich nichts.
Wow. Ich ging gerade so im Geiste hier so einen klassischen Supermarkt durch. Da war eigentlich wenig, was mir so an exotischen Früchten einfällt, was du gerade nicht aufgezählt hast, was ihr bei euch dann da zu Hause wachsen habt. Das finde ich faszinierend.
Ja, nun, das ist halt so, ne? Ja. Und aber wie gesagt, alles muss mal angepflanzt werden. Vieles wächst dann natürlich von selber weiter. Wenn ich einen Fruchtbaum gepflanzt habe, wenn der groß ist, dann ist der da, brauche ich nur noch ernten. Aber andere Sachen muss ich ständig wieder pflegen und so weiter. Und naja, das nimmt einen Teil des Tages für mich in Anspruch.
Wir hatten vorhin schon mal kurz erwähnt den Transocean. Mit dem seid ihr auf Tonga seid, auch ein bisschen, ich sag mal, enger verbandelt. Ihr betreibt da einen sogenannten TO-Stützpunkt.
Richtig. Wir sind, bevor wir losgesegelt sind, 1985, 86 in den Transozeanverein eingetreten und sind unter dem Transozeanstandard gesegelt und haben etliche Stützpunkte auf unserem Weg besucht, haben dort Hilfe erhalten. Damals war die Postvorhaltung noch sehr wichtig, dass man seine Post dorthin schicken lassen konnte und dann abholen. Das hat sich durch die E-Mail etwas geändert. Und haben immer gesagt, also wenn wir uns mal irgendwo niederlassen, dann möchten wir diese Hilfe anderen Seglern auch anbieten. Und seit Februar 2006 sind wir in Tonga Stützpunkt. Das heißt, es gab damals noch andere Stützpunkte. Wir haben es von einem übernommen, der aufgehört hat in Babau. Und es gab noch einen Stützpunkt auf der südlichen Insel. Die haben auch aufgehört. Wir sind also mittlerweile der einzige Stützpunkt in Tonga. Und stellen eben Hilfen zur Verfügung, wenn jemand Hilfe braucht, sei es ein Ratschlag, sei es ein Postfach, sei es ein Paket auch zu schicken oder Post zu schicken an eine Adresse in Tonga, dass man das, wenn man ein Ersatzteil braucht oder so, oder einfach nur mal mit den Leuten klönen und zusammensitzen, Kaffee trinken, Essen machen, in der Hinsicht.
Wie muss man sich das vorstellen? Wenn man jetzt mit dem Boot in eure Richtung unterwegs ist und sich überlegt, ja Mensch, TO-Stützpunkt würde ich gerne mal besuchen, wie erreicht man euch?
Ja, erstmal, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, es gibt eine Webseite des Transozeanvereins. Ja. Da sind alle Stützpunkte weltweit aufgeführt. Und dann schaut man eben, welcher Stützpunkt ist zuständig für welchen Bereich, also sagen wir jetzt Tonga, schaut man, da ist unsere Adresse drin, da ist unsere E-Mail-Adresse angegeben, dann kann man uns aber eine E-Mail schreiben, die wir also, sobald wir sie eben erhalten, für die E-Mails müssen wir zum Teil also in die Stadt fahren, um sie abzurufen. Auf der Insel habe ich nur Paktor-Anschluss, das ist Text-E-Mails über Amateurfunk.
Okay.
Und dann beantworten wir diese E-Mails. Und da ich gerade den Funk erwähnt habe, viele der Yachten haben ja mittlerweile ein SSB, also ein Single-Sideband-Radio oder ein Amateurfunkgerät. Und die können uns auch erreichen. Es gibt einige Gruppen im Pazifik, die sich eben jeden Tag oder mehrmals täglich auf bestimmten Frequenzen treffen. Und auf diesen Frequenzen bin ich dann zum Teil auch und höre zu oder mache damit. Und da kann man auch sich schon anmelden und mal fragen. Ja, und wenn die Leute dann nach Tonga kommen, dann je nachdem, wenn wir gerade im Einklarierungshafen sind, in Naiafo und sehen die, dann gehen wir auch schon mal auf die zu, wenn wir den Transozeanstander sehen oder auch nur die deutsche Flagge. Und ansonsten können die uns auch auf der Insel besuchen. Wir haben also Ankerplätze im Prinzip fast direkt vorm Strand. Und in der Lagune, wo man über den Berg laufen kann zu uns. Aber das steht auch zum Teil auf der Transozean-Seite oder kann ich dann mitteilen oder auf unserer eigenen Webseite, da ist das auch alles erwähnt.
Mhm. Magst du deine eigene Webseite kurz einmal verraten, wie die heißt?
Das verrate ich gerne. Das ist www.hohnsbeen.de. Nicht erschrecken, das ist mein Mädchenname, das ist eben die Domain. Ich kann es nochmal buchstabieren. Das ist Hotel Oscar Hotel November Sierra Bravo Echo Echo November dot Delta Echo. Okay. Und da steht also alles Wissenswerte drauf und auch, was wir so im Prinzip die letzten bald 25 Jahre gemacht haben.
Ja. Das finde ich faszinierend. Wie viele Leute besuchen euch so, ich sag mal, im Jahr, im Monat? Wie kann man das am besten angeben?
Jo, die Saison fängt eigentlich an, weil wir haben ja in den hiesigen Wintermonaten, also von November bis März, ist ja bei uns Sommer und da ist die Hurrikanzeit, die Zyklonzeit. Da sollte sich also ist keiner in diesen Gewässern rumtreiben, der nicht irgendwie eine sichere Mooring hat. Mhm. Aber dann so ab April, Mai, meistens Mai, Juni, kommen die ersten Yachten aus Neuseeland hoch, die also in Neuseeland überwintert haben oder Neuseeland auch. Und ab Juli, August kommen die Yachten, die dann von der Ostküste USA oder über Französisch-Polynesien dann kommen. Mhm. Und das geht so, wie gesagt, Oktober, November und dann gehen die meisten weiter eben entweder nach Westen oder runter nach Neuseeland. Und wir haben also in der Regel, also ich kann sagen, letztes Jahr waren es 24 Transozean-Yachten und 23 Nicht-Transozean-Yachten, die uns also auf unserem Grundstück auch besucht haben. Und das sieht also, wenn wir da sind, in der Regel eben so zwischen 30, 40, 45 Yachten, die uns da auch besuchen, an Land. Und jetzt leider dieses Jahr wird es ein bisschen später, dass wir sozusagen nach Hause kommen und es tut mir schon leid.
Ja. Und ihr habt ja nun auch schon ein paar Jahre Erfahrung, wie sich da so die Seglerschaft, hat sich die irgendwie über die letzten Jahre ein bisschen verändert? Fällt das irgendwie, dass man irgendwie sagen kann, ja, die Leute werden in der Regel immer jünger, immer älter, immer reicher, immer ärmer? Kann man da irgendwie sowas in der Richtung?
Ja, also ich würde sagen, die Boote werden in der Regel größer. Die Leute auch zum Teil jünger, also dass sie schon jünger lossegeln und dann eventuell eben später wieder ins Berufsleben zurückkehren. Hm. Wir hatten es vorhin auch schon angesprochen, die Seemannschaft ist nicht immer die vor 20, 30 Jahren noch gab, eben weil man eben mit GPS und vielen technischen Hilfsmitteln, elektronische Seekarte und einfacher vielleicht segeln kann, aber eben nicht immer sicherer.
Hatte ich dir, glaube ich, auch im Vorfeld schon mal geschickt gehabt, mich neulich schon mal mit dem Michael Klaus vom TO-Stützpunkt hier in Miami unterhalten. Und der hat so ein wunderschönes Zitat geprägt. Ich habe in der ganzen Zeit noch nie jemandem Koordinaten geben müssen, um hierher zu finden. Aber das sieht sicherlich auf einer Insel wie Tonga, irgendwo in Tonga anders aus. Wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt Leute zu euch kommen? Was wollen die von euch?
Wie gesagt, manche haben müssen Post bekommen, manche haben vielleicht auch ein technisches Problem oder einfach die Frage, ja, wo gibt's meinetwegen Bier oder wo gibt's einen Schäkel oder das sind aber eigentlich nicht so sehr viele. Das meiste ist eben einfach die Seglergemeinschaft, dass man sich zusammensetzt, auch mit anderen Seglern und Erlebnisse austauscht, Erfahrungen austauscht über andere Segler, die man kennt. Also man sitzt ja kaum 5 Minuten meistens mit jemandem zusammen, besonders denen, die länger unterwegs sind. Dann hat man gemeinsame Bekannte irgendwo. Das ist eigentlich, glaube ich, die Hauptsache, der Austausch.
Ja, hinzu kommt jetzt noch, das möchte ich noch dazu sagen, dass im ganzen Südpazifik eine ganze Seglergemeinde ist, die seit vielen, vielen Jahren darum segelt. Okay. Die verbringen die Taifunsaison in Neuseeland, kommen von Neuseeland wieder auf die Inseln, nach Tonga, Fidschi, Samoa und so weiter. Und alle diejenigen, die dann nach Tonga kommen, kommen selbstverständlich bei uns vorbei. Ja. Es sind Freundschaften, die teilweise seit vielen Jahren bestehen. Und das ist, ich will jetzt nicht sagen, also eine Stammkundschaft, aber diese Leute kennen sich alle, geben ihre Informationen auch wieder weiter an andere Segler. Und dadurch haben wir bei uns viele, viele Freunde, die, wie gesagt, immer wieder kommen. Und das ist dann so, wie das unter Seglern üblich ist. Man sagt, naja, heute machen wir mal eine Fete. Man kauft irgendwas ein, schmeißt also ein paar Hühner auf den Grill oder sonst was und bringt das Essen zusammen. Der eine bringt Bier mit, wenn ich es also bei uns in der Regel nicht selber baue, oder eine Flasche Wein oder eine Flasche Rum und so weiter. Und schon läuft da eine tolle Party ab.
Da ist dann doch wieder so ein bisschen das Südseeleben, ne?
Ganz genau.
Darf ja auch sein.
Ja. Prima. Dann möchte ich euch an dieser Stelle, glaube ich, erstmal ganz, ganz herzlich für eure Geschichte danken. Und euch, wann geht's wieder zurück auf die Insel?
Am 20. Oktober sitzen wir im Flieger und dann geht's über Shanghai und ein paar Tage Neuseeland wieder zurück nach Tonga.
Shanghai, Neuseeland. Ja, stimmt, Direktflüge gibt's da wahrscheinlich nicht, ne?
Das ist immer etwas komplizierter.
Wie ist das überhaupt? Ich stelle mir dann so vor, dass die letzte Etappe ist dann irgendwie so eine einmotorige Propellerflugzeug.
Jein, also von Neuseeland nach Nukualofa auf die Hauptinsel ist eine ganz normale, was weiß ich, 747, wie 767, wie die auch immer heißen. Mhm. Und von Nukualofa nach Ha'apai, das ist die mittlere Gruppe, Wawau und auch oben auf die Niuatoputapus, also die Sepulkaninseln ganz im Norden, fliegen kleinere Verkehrsmaschinen. Wobei sie gerade eben wieder die Fluglinie gewechselt haben. Also ich habe keine Ahnung, was im Moment da Sache ist. Da wir immer mit relativ viel Gepäck zurückkommen, werden wir wahrscheinlich wieder die Fähre nehmen, die einmal in der Woche von Nukualofa nach Wawau fährt. Die braucht dann auch so 24 Stunden.
Wow. 20. Ich musste gerade, als ich so die ganzen Inselnamen hier so über mich reinprasseln hörte, fing ich gleich wieder an zu träumen. Hier ist nämlich gerade, hier zieht gerade eine Front durch. Es sind zwar Palmen vorm Fenster, aber es ist alles grau und regnerisch. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Geschichte. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn ich irgendwann einmal in absehbarer Zeit in eure Richtung unterwegs bin, dass ich bestimmt vorbeischauen werde. Und ich hoffe, das tun auch ganz viele andere. Und ja, für eure Rückreise alles Gute. Links, kleine Notizen, die ich mir hier nebenbei gemacht habe, gibt's natürlich dann auf der Webseite zum Segelradio dazu. Und ich bedanke mich bei euch für das Gespräch und bei den Zuhörern fürs Zuhören. Danke. Tschüss.
Ja, danke schön.
Tschüss, Hinak. Danke schön.